Freue mich also, dass wir schon eine solche Vorbereitung auf das Thema haben, was jetzt gleich kommen wird. Am Anfang wird es noch nicht ganz klar. Aber all das, was wir jetzt bedacht haben während der Mahlfeier, das sollten wir im Hinterkopf haben bei dem, was jetzt kommt. Die Frage, wo ist Gott? Bewegt die Menschen ja seit alter Zeit schon. Ein eindrückliches Gespräch fand 1962 statt. Da war nämlich der zweite sowjetische Kosmonaut in die USA gereist, um mit dem ersten amerikanischen Astronauten John Glenn sich zu treffen. Bei diesem Treffen plauderten die beiden ziemlich locker daher, und der Satz von German Stepanowitsch Tito, damals 26 Jahre alt, ist überliefert. Also, als ich da oben war, habe ich weder den lieben Gott noch Engel gesehen. John Glenn, der US-Amerikaner, Presbyterianer, antwortete, der Gott, zu dem ich bete, ist nicht so klein, als dass ich erwartet hätte, ihn dort zu treffen. Fand ich stark. Das führt uns also zu der Frage, wo ist Gott? Da gibt es verschiedene Antworten drauf. Die einen sagen, es hat noch nie jemand gegeben, der mich so im Stich gelassen hat wie euer Gott, der mich mehr enttäuscht hätte als er. Als mir dreckig ging, habe ich zu ihm gebetet. Und was passierte? Nichts. Und sie fragen sich, wenn es ihn gibt, warum schweigt er dann so beharrlich? Warum lässt er sich nicht einfach so groß und wunderbar erkennen, dass Ruhe wird endlich in dieser Frage? Und dass die Leute es erkennen, vielleicht schlagartig und eindeutig. Die anderen sagen, Gott ist immer, überall, ewig. Und sie sind sich ganz sicher, dass seine Gaben lebensnotwendig sind und dass sie ohne ihn nicht eine Minute überleben könnten. Und das, obwohl er eben nicht sichtbar ist. Es ist sogar noch mehr von ihm zu sagen. Wir lesen im zweiten Buch Mose im Kapitel 33, Vers 20, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also es ist eigentlich gut, dass wir ihn nicht sehen. Es wäre gar nicht möglich. Wer der Bibel glaubt, und das tun wir ja, lernt dort und versteht, dass Gott und seine Welt völlig unabhängig von unserer Welt, von unserem Bewusstsein existiert und dass es gar nicht möglich ist, dass wir dort irgendetwas erkennen aus seiner Welt, irgendetwas von ihm wahrnehmen. Und das nun hängt zusammen mit unserer Unfähigkeit zur Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir in der Bibel nachforschen, dann stellen wir fest, dass das nicht immer so war und dass das nicht immer so bleibt. Also ich will uns einen ersten Hinweis lesen. Da finden wir beim Schöpfungsbericht im 1. Mose 3, den Vers 8, sie hörten Gottes Stimme des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Vorher war das nicht so. Vorher haben sie sich nicht vor Gott versteckt. Und Gott war auch schon gegenwärtig. Aber da war etwas geschehen, und das lesen wir in den Versen vorher. Da war Ungehorsam und Übertretung des Gebotes Gottes, da war die Sünde in die Welt gekommen. Und mit dem Kommen der Sünde in die Welt war diese Trennung da. war es nicht mehr möglich, mit Gott zusammen zu sein. Und das ist der Zustand, in dem wir seit Adam und Eva leben. Seitdem die ersten Menschen unpassend geworden sind für die Gegenwart Gottes und mit ihnen alle ihre Nachkommen, müssen wir damit klarkommen, dass die Anwesenheit von Sünde und die gleichzeitige Anwesenheit von Gott sich ausschließen. Wir haben so als sündige Menschen keine Möglichkeit zur Gemeinschaft mit ihm. Ganz am Ende beschreibt die Offenbarung eine Zeit, in der die Sünde überwunden sein wird. Und dann, bezeichnenderweise, ist auch die Trennung zwischen Mensch und Gott überwunden. Ich lese aus Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was für Aussagen, das Zelt Gottes bei den Menschen. Seine Wohnung ganz nah und erreichbar, Zutritt frei. Aber noch sind wir eben in dieser Zwischenzeit, zwischen den paradiesischen Zuständen ohne Schuld und Sünde und zwischen den Zuständen am Ende, wenn alles weggetan sein wird und Gott diese neue Welt geschaffen hat. Noch sind wir zwischendrin in dieser Zwischenzeit. Der Prophet Jesaja schreibt von dieser Zeit und beschreibt die Größe Gottes. Jesaja 66, Vers 1. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Ich erinnere daran, dass wir gerade gelesen haben, Gott wohnt bei den Menschen und hat freien Zugang. Und wir haben freien Zugang zu ihm. Und jetzt sieht das Jesaja ganz anders. Diese unheimliche, unvorstellbare Größe Gottes. Nichts kann ihn fassen. Welche Möglichkeit haben wir denn? Jesaja 57. So spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich. Und jetzt kommen wir auf unserem Thema näher. Ich habe also noch eine Überschrift hier geschrieben. Wo wohnt Gott? Es gab schon einige interessante Aussagen. In der Höhe und im Heiligen. Der Hebräerbrief spricht auch von diesem Heiligtum. Da lese ich uns mal im Kapitel 9, Vers 11. Christus aber ist gekommen und durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Es gibt also im Himmel ein ewiges Zelt, wie es der Hebräerbrief nennt. Ein unvorstellbares, weil es nicht mit Händen gemacht ist. Hat also kein Handwerker nach uns bekannten Technologien erstellt, gebaut. Für uns unvorstellbar, aber Realität. Der Herr Jesus ist da hineingegangen und hat uns eben eine ewige Erlösung erworben. Der Zeitpunkt dieses Eingangs des Herrn Jesus in dieses Zelt der lag zur Abfassung des Hebräerbriefes schon in der Vergangenheit. Und wir merken und stellen fest, es ist eindeutig, es muss mit der Kreuzigung unseres Herrn Jesus zusammenhängen. Wir haben vorhin daran gedacht, da ist einiges geschehen. Der Vorhang im Tempel ist kaputt gegangen, zerrissen von oben nach unten. Der Herr Jesus ist zu dieser Zeit in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat mit seinem eigenen Blut dort für unsere Schuld bezahlt. Das ist etwas, was wir nicht wüssten, wenn es der Hebräerbrief nicht schreiben würde. Für uns und unsere Wahrnehmung völlig außen vor. Und deshalb müssen wir diese Zwischenzeit, von der wir gerade reden, wo wohnt denn Gott, zu welcher Zeit, einteilen in zwei Abschnitte. In einen ersten Abschnitt vor der Kreuzigung und in einen zweiten Abschnitt nach der Kreuzigung. Und wir wollen in dieser Stunde mal diese verschiedenen Zeiten und diese verschiedenen Wohnorte Gottes und die auch unterschiedlichen Wege zu ihm einmal erfragen. Und ich lese uns einmal aus der alten Zeit, aus der Zeit vor der Kreuzigung, einen Abschnitt aus dem zweiten Buch Mose, dort aus dem Kapitel 25. Ich lese ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber und Bronze, violetter und roter Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk, Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und die Brusttasche. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild aller ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Soweit will ich lesen. Gewaltig, Gott hatte dem Mose auf dem Berg Sinai unmittelbar nach dem Empfang der Gesetzestafeln einen Blick in den Himmel ermöglicht und hat ihm dieses Zelt, von dem wir schon gesprochen haben, das nicht mit Händen gemacht ist, gezeigt. Mose brauchte also keine Detailzeichnung, Mose hat es gesehen. Und Gott hat ihm gesagt, sowas macht ihr in der Wüste. Wer in der Kinderstunde war, der kennt das, ist der Thema die erste Behausung Gottes in der Wüste. Wenn wir uns mit diesem Heiligtum gründlich befassen wollten, dann wären viele Stunden nötig. Ich will also in dieser Stunde heute nur auf eine einzige Tatsache eingehen. Vielleicht denkt mancher, das ist gerade nicht die Hauptsache. Aber ich habe mit dieser einen Nebensache schon so viel Text gefunden, dass ich es für wichtig hielt, einmal euch damit bekannt zu machen. Also, Gott wollte in der Mitte des Volkes Israel wohnen und er hat sich dazu diese Anlage ausgedacht, die wir Heiligtum in der Wüste oder Heiligtum Gottes nennen oder eben auch Stiftshütte, wie es in manchen Bibeln auch steht. Ich will gerne festhalten am Anfang, wenn Gott auf der Erde Wohnung nimmt, dann muss das eine heilige, eine makellose, eine tadellose Wohnung sein. Und die Anwesenheit Gottes hatte nicht nur in diesem Haus, sondern auch auf die ganze Umgebung, auf sein Volk Auswirkungen. Ich habe es schon mehrfach gesagt, Sünde und Gottes Anwesenheit schließen sich aus. Er kann keine Sünde in seiner Nähe zulassen. Damals nicht und heute nicht. Damals bedeutete das für das Volk, dass das ganze Leben bis ins Kleinste geregelt war. Es gab einen Vermittler zwischen dem Volk und Gott, das war Mose. Nur er übrigens durfte sich direkt Gott nähern. Für alle anderen bestand striktes Verbot. Und es gab eine Menge von Gesetzen und Anordnungen und Regelungen, 613 an der Zahl, von Gott aufgestellt. Es gab Vorschriften buchstäblich für alles, die zu beachten waren. Gott hatte keinen Zweifel an seinem Willen gelassen. Und das ließ dem Volk einen nur ganz geringen Spielraum, innerhalb dieser Regeln sich zu bewegen. Und auch für den Bau dieses Hauses gab Gott genaueste Anweisungen. Die Pflicht, alles genau nach diesem Muster zu machen, wie es Mose im Himmel gesehen hatte, alles nach der Beschreibung Gottes, die er ihm gegeben hatte, herzustellen, die hatte einen ganz wesentlichen Hintergrund. Vieles, alles in diesem Heiligtum Gottes hat nämlich neben einer ganz praktischen Bedeutung, also Teil eines Bauwerks oder eines Heiligtums zu sein, eine Bedeutung, eine geistliche Bedeutung. Etwas, das Gott immer mitsieht, was uns so leicht entgeht. Und deshalb durfte an keiner Stelle irgendetwas verändert werden, weil dann genau diese Bedeutung, die symbolische Bedeutung möglicherweise nicht mehr gegeben wäre. Gott hatte also Gebote in jeder Richtung gegeben, aber weil das Volk, weil die Menschen immer wieder Gebote übertraten, war das nun nicht so eine kleine Frage, wo man mit dem Bußgeld hätte was gut machen können und dann ist der ganze Mensch wieder unbescholten. Wir lesen im Jakobus 2, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Das ist Gottes Sicht auf die Menschen. Da ist man nicht mehr oder weniger schlecht, sondern da ist derjenige, der sich den kleinsten Makel leistet. Und das sind wir alle. Von Grund auf verdorben. Und es gibt keine schwere und leichte Schuld vor Gott. Das bedeutet, jeder ist gleich schuldig vor ihm. Und nun schafft Gott die Möglichkeit, die Folgen der Sünde, die die Gemeinschaft zu ihm verhindern, zu beseitigen. Zunächst vorübergehend. Und es ist klar, wenn wir schuldig geworden sind und zu Gott kommen wollen, dann können nicht wir den Weg festlegen. Dann müssen wir natürlich nach Gottes Weg fragen. Und auf diesem Weg dann auch zu ihm kommen. So, nun haben wir die ersten Schritte auf diesem Weg schon bedacht. Gott hat also dem Mose auf dem Berg Sinai gesagt, wie er sich das wünscht und hat angeordnet, wie es aussehen soll. Ich habe das schon gesagt, nach allem, was ich dir zeige, nach dem Urbild der Wohnung sollt ihr es machen. Dann hat das Volk Baumaterial geopfert. Und Gott hatte zwei Handwerker begabt, das auch so zu machen, wie er das wollte. Die Namen sind genannt, Bezaleel und Holiab. Sie fertigten eigentlich das komplette Inventar und darüber hinaus eigentlich auch das Haus oder das Zelt, die komplette Wohnung an mit vielleicht einigen Leuten, die sie anleiteten. Und ich will uns ein Detail zeigen, auf das mir es ankommt. Das eigentliche Zelthaus bestand aus Brettern, die abgedeckt wurden von Teppichen. Also es gab nur Wände und ein flexibles Dach. Und wenn wir uns mal diese Bretter ansehen, dann gibt's da eine Beschreibung. Die waren also 10 Ellen lang. Das sind rund 5 Meter hoch. Und die mussten aufrecht dann aufgestellt werden. Diese Bretter waren aber mit Gold zu überziehen. Wir sehen also in der Mitte ein solches Brett aus Akazienholz. Und links sehen wir diesen Überzug aus Gold. Das Brett war 1,5 Ellen breit, also 1 Meter. 25 etwa breit. 5 Meter hoch. Ich habe so nebenbei gedacht, das waren schon Bäume damals, die gefällt haben. Und es war bestimmt auch eine Menge Gold nötig. Wir denken daran, dass die Israeliten angehalten wurden, beim Auszug aus Ägypten von ihren Nachbarn Schätze zu erbeten. Und sie haben die auch bekommen. Und sie haben also jede Menge Schätze mitgehabt. Gold und wertvolle Stoffe und Silber und Edelsteine. Und vieles davon wurde jetzt hier verbaut. Es gibt eine symbolische Deutung, warum diese Bretter so aussehen mussten. Die Kommentatoren sagen an dieser Stelle, das Holzbrett aus Akazienholz, weil es auf der Erde gewachsen ist, weist auf die Menschlichkeit des Herrn Jesus hin. Und der goldene Überzug, weil Gold das edelste Metall ist, das wir kennen, weist auf die Herrlichkeit, auf die himmlische Seite, auf die Gottessohnschaft Jesu hin. Die himmlische Gottesstadt übrigens, Offenbarung 21, besteht aus lauter Gold. Dort sind sogar die Straßen Gold. Von daher der Bezug zu der himmlischen Welt. Alles musste mit Gold überzogen bzw. aus reinem Gold angefertigt werden, was in diesem Heiligtum Gottes irgendwie stand und eben benutzt wurde. Hier sehen wir einen Hinweis auf die Göttlichkeit Jesu. Als der Herr Jesus später auf der Erde war, finden wir das. Die Menschen sahen seine Menschlichkeit. Sie haben immer wieder mit ihm gestritten, dass er doch nicht Gottes Sohn sei. Wie kann man denn so anmaßend sein? Sie sahen ihn als Mensch. Und Gott, sein Vater, hat sich zweimal dazu geäußert. Einmal bei seiner Taufe und einmal bei seiner Verklärung. Und beide Male die gleichen Worte gesagt. Dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das war Gottes Sicht. Und schon damals, als der Jesus auf der Erde lebte, kamen die menschliche Sicht und die göttliche Sicht nicht zusammen. Und nun haben wir zurück in die Zeit der Wüstenreise Israels dieses Brett, das von dem Herrn Jesus spricht, diese beiden Eigenschaften vereint. Das Holz von der Erde, das Gold, das auf den Himmel hinweist. Und wenn wir diese Bretter nebeneinander stellen und die das Haus bilden, dann zeigt uns das ganz eindeutig. Gott wohnte in Christus unter seinem Volk. Wir haben hier dieses Haus, wie es zusammengefügt ist. 20 Bretter auf der Längsseite und 6 Bretter und 2 Eckbretter auf der Querseite. Also rund 30 Meter lang und 8 bis 12 Meter breit, 5 Meter hoch, so etwa die Dimensionen. Gott wohnte in Christus. Wir können uns diese Symbolik vorstellen, wenn wir das so sehen. Aber verbundene Bretter müssen es sein. Einzelstehend, hochkant, jeder weiß, wie schnell so ein Brett umfällt. So funktioniert es also nicht. Und deshalb, zeige das nochmal hier, hat Gott angeordnet, dass diese Bretter mit Ösen versehen werden, mit 4 Ösen. Wenn dann die Bretter nebeneinander stehen, kann man eine Stange durch diese Ösen schieben und der ganze Bau bekommt Festigkeit. Es war vorgeschrieben, dass die Baumeister der Stiftshütte damals 5 goldene Riegel anzufertigen hatten. In der gesamten Länge. Das heißt, die wurden also von vorn bis hinten durch die Ringe geschoben. Und dann kriegte der Bau seine Festigkeit. Jetzt werdet ihr sagen, ich sehe doch bloß 4 Riegel. Das ist korrekt. 4 Riegel außen. Der 5. Riegel, da war vorgeschrieben, dass er innen durch die Bretter läuft, unsichtbar. Da seht ihr das. Die hatten also alle eine Bohrung, diese Bretter, und da ging der 5. Riegel in der Mitte durch. Und auch der verband alle Teile miteinander. Diese Bauweise bewirkt ein außerordentlich festes Zusammenhalten. Mehrfach verbunden und doch zerlegbar und transportabel. Und das alles auf einem völlig ungeeigneten Baugrund, Wüstensand. Ich will uns mal eine Anekdote dazu vorlesen, die ich gefunden habe, die hat mir sehr gefallen. Da wird erzählt von Dr. Harry Rimmer, er hat ein Buch geschrieben, 7 Wonders of the Wonderful World, und berichtet darin, dass er zu einer Gruppe von Ingenieuren sprach über moderne Technik in der Bibel. Und er gebrauchte dazu als Beispiel die von Mose in der Wüste gebaute Stiftshütte. Und sagte, Mose hat eine Antwort gefunden auf das Problem, das die Technik in der Wüste immer noch beschäftigt, nämlich er war in der Lage, einen festen Bau auf einem losen Untergrund aufzubauen, auf Sand. Am Ende dieser Vorlesung stand ein Ingenieur auf und meldete sich zu Wort und sagte, ich möchte zu dem, was der Redner über die Stiftshütte erwähnte, noch etwas hinzufügen. Diesem Teil der Vorlesung kann ich aus vollem Herzen zustimmen, aufgrund eines Erlebnisses, das ich kürzlich hatte. Einer meiner Freunde entwarf eine Art Schlafhütte für Bautrupps, die in der Wüste arbeiten. Dabei verwendete er die genannte Methode der doppelten Verbindung von Wandteilen durch Bolzen und Ösen. Er bewarb sich um ein Patent, das ihm aber nicht gewährt wurde. Er suchte deshalb, also USA war das, er suchte deshalb beim Bundespatentamt darum nach, wieder wurde er abgewiesen. Der zuständige leitende Beamte meinte, schon vor 3500 Jahren gebrauchte Mose diese Idee, dafür ein Patent anzumelden, ist es jetzt zu spät. Unter Gelächter und Applaus seiner Kameraden setzte sich der Ingenieur wieder. So hat er illustriert, wie modern dieses alte Buch ist und wie aktuell die Technologien, die Gott seinem Volk vorschreibt. Das Zitat ist zu Ende. Das Haus aus den vergoldeten Brettern wurde komplettiert mit einem Vorhang am Eingang und mit einem Vorhang, der dieses Haus in 2 Räume teilte. Jetzt habe ich euch ein Wir sehen da den Vorhang. Hinter dem Vorhang ist also das Allerheiligste, 1/3 des Hauses, das Heiligtum vorn, 2/3 des Hauses. Jetzt gucken wir mal von oben rein. Da sehen wir die goldenen Geräte. Und wir sehen auch den Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Dieses Haus stand in einem Vorhof und um diesen Vorhof herum standen nun die Zelte des Volkes. Ebenfalls genau festgelegt und geordnet nach ihren Stämmen. Ich möchte euch jetzt einen Grundriss zunächst mal des Hauses zeigen. So, sieht das aus? Ihr seht den Vorhang, da zwei Drittel, ein Drittel, die Trennung in Heiligtum und Allerheiligstes. Und jetzt haben wir, man sieht den Vorhof auch ganz rechts, also der Altar, ganz rechts der Eingang, dann kommt der Altar, das Waschbecken, das Haus steht also in einem Vorhof. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen näher ran und wir sehen nur den Grundriss von Heiligtum und Allerheiligstem. Das war der Raum, den die Priester betraten, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes einhielten. Wenn sie den Leuchter pflegten, die Lichter anzündeten, da seht den Leuchter, da steht also, wenn man reinkommt, links. Die hatten die Schaubrote zu wechseln auf dem Schaubrottisch. Die hatten auf dem Räucheraltar, hinten kurz vor dem Vorhang, ihre Räucheropfer darzubringen. Das alles war Priesterarbeit. Und das alles will ich aber gar nicht heute näher betrachten, weil uns das viel zu weit von unserem Thema wegführt und weil es auch viel zu umfangreich wäre. Ich will nur einmal sagen, wir sehen deutlich, wie der Priester seinen Weg nimmt. Er kommt also ganz rechts durch den Eingang herein und geht in der Mitte des Heiligtums bis zum Räucheraltar. Und einmal im Jahr ging er auch durch den Vorhang durch in das Allerheiligste hinein. Wenn wir jetzt den Weg des Priesters hier einzeichnen würden und gleichzeitig diesen Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, markieren, dann ergibt sich ein Kreuz als Grundriss. So aus der Perspektive Gottes. Die Anlage war nicht rund, sie war auch nicht quadratisch, sie war so dimensioniert, dass man dieses Kreuz da hineinlegen kann, wie es Kommentatoren getan haben, und das war mir sehr interessant. Wir haben vorhin gesagt, Gott wohnte in Christus, in seinem Volk, in diesem goldenen Haus, das aus diesen Brettern bestand, die Christus darstellten. Und wenn er jetzt hineinsieht, dann sieht er symbolisch dort das Kreuz Jesu. Später im Tempel übrigens blieb diese Anordnung gleich, nur etwa doppelt so groß. Wir gehen einen Schritt weiter und betrachten jetzt das Lager um dieses Heiligtum herum. Ich lese uns mal ein paar Verse aus dem vierten Mose 2. Ich lese Vers 2, da steht, die Söhne Israels sollen so lagern, jeder bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her. Jeweils gegenüber sollen sie lagern. Und dann kommt eine für die Israeliten übliche Aufstellung, zahlenmäßig sehr exakt, die man leicht überliest. Und dann bin ich auf einen Kommentar gestoßen, der hat mich doch stutzig gemacht. Da steht hier, Vers 3, das Lager Juda nach Osten, 74.600. Daneben Issachar, 54.400. Dann Zebulon, 57.400. Ich habe das mal zusammengezählt, macht 186.400 kriegstüchtige Männer mit ihren Familien. Im Süden das Lager Ruben, 46.500. Neben ihm Simeon, 59.300 und Gad, 45.650. In Summe 151.450. Nach Westen das Lager Ephraim, 40.500. Neben ihm Manasse, 32.200. Und Benjamin, 35.400. Summe 108.100. Und im Norden das Lager Dan, 62.700, der Stamm Asser, 41.500 und Naphtali, 53.400. Summe 157.600. Wenn Gott so deutliche Zahlen schreibt, wenn Gott die Positionierung so genau vorschreibt, dann muss ihn doch irgendetwas bewegen, muss er doch irgendetwas dabei denken. Und nicht, dass ich mir anmaße, Gottes Gedanken zu verstehen, aber ein kleines bisschen gibt es also doch, was uns interessieren könnte. Ich habe das mal versucht, grafisch darzustellen. Ich habe eben schon die Zahlen genannt und hier sind sie nochmal aufgetragen. Ihr seht also in Ostrichtung drei Felder für drei Stämme, in Westrichtung auch drei Felder für drei Stämme und dasselbe in Süden und in Nordrichtung. Und nun sind die Achsen des Kreuzes genauso proportional zu den Zahlen, die ich vorgelesen habe, hier gezeichnet. Wohl wissend, dass die Zelte natürlich irgendwie nicht so alle in der Linie standen. Wenn man aber die Zahlen so grafisch mal veranschaulicht, dann ergibt sich wiederum ein Kreuz. Und im Zentrum des Lagers die Stiftshütte. Mit dem Weg des Priesters, den wir uns schon vorhin angeschaut haben. So und nun schaut Gott vom Himmel herab auf sein Volk. Er sieht das Heiligtum. Er sieht die Israeliten darum herum wohnen. Und immer wieder ist im Vordergrund augenscheinlich und auffällig diese Kreuzform. Das führt mich zu der Aussage, Gott wohnte nicht nur in Christus unter seinem Volk, sondern er sah schon damals über die vielen Tieropfer hinweg, die täglich für die Schuld des Volkes dargebracht werden mussten, auf dieses eine Opfer, das sein Sohn einmal bringen würde. Tausendfünfhundert Jahre später. Dieses Geschehen hatte Gott von Anfang an vor Augen. Und nur weil eins klar war, dass sein Sohn eines Tages dieses Opfer bringen würde, konnte Gott überhaupt unter seinem Volk wohnen. War es überhaupt möglich, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Wir machen jetzt einen Zeitsprung in die Zeit nach der Kreuzigung Jesu. Stiftshütte und Tempel waren nicht mehr nötig. Wir haben vorhin uns gesagt, der Vorhang im Tempel, der das Wesentlichste abtrennte vom Zugang des Menschen, der Vorhang war zerrissen. Salomo hatte schon erkannt, dass es unmöglich war, dass Gott auf Dauer in einem Haus wohnte. Lesen Sie das nochmal, 1. Könige 8, 27. Sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Die Himmel und die Himmel der Himmel können sich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und der schönere von Herodes gebaute und größere Tempel zählte auch dazu, der konnte das auch nicht abdecken. Aber Gott wohnte symbolisch in seinem Sohn, bei den Menschen. Schon immer. Als der Herr Jesus auf der Erde lebte, lesen wir etwas sehr Interessantes. Kolosser 1, Vers 18. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Gott wohnte nicht mehr im Tempel. Jetzt wohnte er in seinem Sohn, der auf der Erde war. Nun, nachdem der Herr Jesus in den Himmel aufgenommen ist, ist jeder Gläubige ein Haus Gottes, ein solcher Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Wisst ihr nicht, dass euer Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist? In euch? Und so wie die Bretter in der Wüste nebeneinander stehen, dieses Haus bildeten, in dem Gott wohnte, sollen auch die an ihn Gläubigen ein Haus bilden, eine Wohnung für Gott. Wir lesen im Epheserbrief, schreibt Paulus an die weltweite Gemeinde Jesu, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Deshalb können wir viele Einzelheiten, die an der Stiftshütte und am Tempel schon sichtbar waren, auch auf die Gemeinde übertragen. Ich will uns zwei Beispiele nennen. Wir haben nochmal diese verbundenen Bretter und wir haben vier Riegel gesehen. Ich lese einmal Galater 3, Vers 26. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Also genauso wie die Bretter in der Wüste standen, stehen Leute, die Christus angezogen haben, heute nebeneinander und bilden dieses Haus Gottes. Es ist die Eigenschaft, es ist die Art Christi, die an diesen Leuten gefunden werden soll, damit sie Gottes Haus bilden können. Ich hatte vorhin schon gesagt, da kommt es wirklich darauf an, dass wir uns da genau an die Details halten. Und noch etwas. Wir hatten gesehen, dass die Einzelteile damals, die Bretter, verbunden waren durch Riegel. Vier Riegel, erstaunlicherweise. Wir finden diese vier sichtbaren Riegel wieder in der Apostelgeschichte. Die haben bis vor kurzem an unseren vier Säulen gestanden. Ich lese einmal Apostelgeschichte 2, 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Damals waren übrigens auch die Riegel vergoldet. So ist auch bei uns. Wir sind ja nicht durch Freundschaft oder durch gemeinsame Interessen verbunden, sondern durch diese vier Elemente der Gemeinschaft. Es ist die geheiligte Verbindung, die nur der Herr Jesus machen kann. Kann sein, dass jetzt jemand fragt, und was mit dem fünften Riegel ist? Gibt's denn auch? Ich lese uns Kolosser 3, Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die unsichtbare geschwisterliche Liebe untereinander gibt der Behausung Gottes in unserer Zeit zusätzliche weitere Festigkeit. Zum Abschluss wiederhole ich mich, wenn Gott auf die Erde in unserer Zeit schaut und Wohnung nimmt, dann muss das eine heilige, eine makellose, eine in jedem Detail seinem Willen entsprechende Wohnung sein. Und es ist mein Wunsch, dass wir das am Goetheplatz wissen, uns dessen bewusst sind und bewusst bleiben und dass wir darauf achten. Paulus schreibt 2. Korinther 6, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein.